Also 5 Jahre würde ich definitiv nicht warten. Man weiß nie, wie es sich entwickelt. Die Module zum Beispiel, die sind gerade unfassbar günstig. Die Lager in der ganzen EU sind voll bis unter das Dach. Man kann immer warten auf irgendwas Besseres, man weiß aber nie, was kommt. Und die Zeit ist gerade sehr gut. Die Handwerker haben viel mehr Zeit als noch vor einem Jahr und es macht eigentlich keinen großen Sinn zu warten.
Über morgen. Dein Podcast von Inside Digital.
Hallo zu einer neuen Folge übermorgen. Heute geht's ums Thema Solar. Ihr wollt Strom selber produzieren, euch unabhängig von den steigenden Preisen für Strom machen und gleichzeitig auch noch etwas für das Klima tun, dann seid ihr hier genau richtig. Alles, was ihr zu einem eigenen Balkonkraftwerk wissen müsst, das bespreche ich mit einem Experten. Wir stellen euch unsere Favoriten aus dem Solarbereich vor und ich teste den Babelfisch aus Per Anhalter durch die Galaxis. Also Kopfhörer, die dir andere Sprachen direkt während des Gesprächs im Ohr übersetzen. Und damit gebe ich ab zu Johanna auf Tour, denn für das Expertengespräch bin ich mit den Mikros wieder unterwegs gewesen. Dankeschön, Johanna aus dem Podcaststudio. Das Motto der Folge ist eigentlich, wir bauen uns ein Balkonkraftwerk. Gemeinsam mit Florian Kettel vom Treffpunkt Solar. Treffpunkt Solar wurde von der Kölner Handwerkskammer, der Stadt und der Rheinenergie gegründet, um alle in der Region kostenlos zu beraten zum Thema Photovoltaik oder Solarthermie. Und ich bin direkt mal dorthin gefahren, denn in Köln gibt es den Treffpunkt Solar als richtiges Häuschen mit Wärmepumpe, Solartechnik auf dem Dach, Solartechnik neben dem Haus. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, die man sich hier vor Ort angucken kann. Und Florian ist auch vor Ort.
Hallo.
Wir bauen uns ein Balkonkraftwerk. Das ist so das Motto der Folge heute. Das können auch alle machen, ist das richtig? Also alle zumindest, die einen Balkon haben, vielleicht eine Außenwand, eine Terrasse, wo dann auch noch richtig Sonne drauf knallt.
Genau, also grundsätzlich alle. Ja, man sollte ein Fleckchen Erde irgendwo haben, wo Sonne natürlich drauf kommt. Der Begriff Balkonkraftwerk ist meiner Meinung nach auch nicht so ganz der richtige Begriff. Er ist sehr geläufig, aber man könnte den Eindruck erwecken, dass die Anlage eben nur auf dem Balkon installiert werden kann. Das ist eben nicht so. Das heißt, die Anlage, wie du auch schon sagtest, kann überall hin, an die Fassade, ans Dach, ans Geländer, in den Garten gestellt, aufgeständert. Also da gibt es im Prinzip keine Regularien. Es muss natürlich immer sicher sein, da kommen wir später auch nochmal zu. Deshalb heißt es eigentlich auch steckerfertige Erzeugungsanlage, steckerfertige Solaranlage, weil dieses Einstecken eben das Charakterisierende ist und genau.
Du hast dich eben schon umgeguckt, als du gesagt hast, hier, man kann es an den Balkon packen, ans Geländer, weil ihr habt ja hier auch ein bisschen was aufgebaut, ein eigenes Haus. Kannst du mir vielleicht mal zeigen, wo man was installieren könnte?
Also wir haben Treffpunkt Solar, wir haben hier versucht, verschiedenste Sachen darzustellen. Einmal die klassische Aufdachanlage, die natürlich auch als Balkonkraftwerk betrieben werden kann. Wir haben Sichtschutzelemente aus Glas-Glas-Modulen, die in Holz eingefasst sind, die ästhetisch sehr schön sind.
Die auch extrem dünn sind.
Genau, dünn auch. Genau, es ist kein Rahmen drumherum, also es wirkt sehr elegant und edel. Wir haben Balkonbrüstungen daraus gebaut, die auch wirklich als Absturzsicherung dienen. Wir haben ein Modul einfach an einen Mast in 90-Grad-Winkel drangehangen. Man sieht, es gibt sehr viele Möglichkeiten. Wir haben auch Solardachziegel verbaut, die man theoretisch auch nutzen kann. Also es ist nicht immer dieses klassische Modul, was man so kennt von früher, blaue Zellen, silberner Rahmen und weiße Folie, sondern da hat sich mittlerweile sehr viel getan. Und auch für die Leute, die es ästhetisch sehr ansprechend sind, gibt es eigentlich für alles irgendwie eine Lösung.
Welchen Nutzen hat das Ganze? Also was kann ich pro Haushalt einsparen? Was brauche ich, um zu Hause möglichst viel rauszuholen aus meiner Solaranlage?
Also dafür muss man erstmal gucken, wie groß ist so eine Anlage überhaupt? Da gehen auch so die Ansichten so ein bisschen auseinander. Es gibt klare gesetzliche Vorgaben. Die werden sich jetzt mit dem Solarpaket, was dann hoffentlich im März jetzt endlich mal verabschiedet wird, auch ändern in die positive Richtung. Ganz wichtig ist erstmal, diese Anlage besteht mehr oder weniger aus zwei Teilen. Das Solarmodul, das wandelt das Licht eben in Strom um und dann eben einen kleinen Modul- oder Mikrowechselrichter, der diesen Strom dann in den haushaltskonformen Wechselstrom umwandelt. Und dieser Wechselrichter, der darf aktuell eine Leistung von 600 Watt nicht überschreiten. Mit dem Solarpaket, dann wird das auf 800 Watt angehoben. Das heißt, das ist jetzt erstmal der begrenzende Faktor, was auf der Netzseite an Strom abgegeben werden darf, an Spitzenleistung. Wie viele Module da jetzt dranhängen, man kennt das klassischerweise, es ist so das ein oder zwei Module, die dann irgendwo an einem Balkon hängen. Das kann tatsächlich aber auch mehr sein. So mit dem Solarpaket gibt es eine Obergrenze von 2 Kilowatt Peak. Das heißt, man kann durchaus 500-400 Watt Solarmodule nehmen und die immer noch als Balkonkraftwerk betreiben, wenn der Wechselrichter entsprechend dann eben nur 800 Watt dann am Ende gedrosselt ist. Das heißt, auch gerade wenn ich Richtung kleine Reihenhäuser gucke, wo dann eben für so eine große Anlage nicht viel Platz ist. Ich aber trotzdem mehr Platz habe als für ein Modul oder zwei, da können es auch durchaus 4, 5, 6 Module sein. Und ich dann so gesehen in diesem Rahmen des Balkon- oder der steckerfertigen Anlage trotzdem das Maximal an Energie rausholen. Und jetzt komme ich zu dem Thema Energie. Wie viele geht denn da raus? Ein Modul würde ich mal so schätzen. Es kommt natürlich immer darauf an, wie die Einbausituation ist. Perfekte Ausrichtung, 30 Grad, aufgeständert, nach Süden zeigen. Das ist, bringt den maximalen Jahresertrag. Es ist schon ein Stück weit individuell. Größenordnungstechnisch würde ich aber trotzdem sagen, bei einem Modul sind es vielleicht 300 Kilowattstunden pro Jahr. Wenn ich jetzt die maximale Ausprägung nehme mit 4, 5 Modulen, 2000 Watt Peak auf einen 800 Watt Wechselrichter, komme ich so auf bis zu 1300 Kilowattstunden Strom pro Jahr. Das entspricht durchaus einem Ein- oder Eineinhalb-Personen-Haushalt von der Energiemenge her. Und da ist aber natürlich jetzt entscheidend, wie viel von diesem Strom nutze ich denn wirklich selber? Und da ist es auch immer sehr individuell. Der eine macht tagsüber ganz viel zu Hause, der andere ist immer weg. Es gibt bei dem einen viele Stand-by-Verbraucher, beim anderen nicht. Da gibt es keine richtig pauschalen Aussagen zu. Trotzdem kann auch mit diesen kleinen Anlagen schon ein sehr großer Teil, teilweise bis zu 20% vom Energiebedarf des Hauses, dann gedeckt werden. Also das heißt, diese 20% habe ich am Jahresende weniger auf der Stromrechnung.
Ab wann rentiert sich das? Also wie viel muss ich vorher reinstecken? Wie lange muss es laufen, dass ich nachher dann auch wirklich einen Plus mache auf meiner Rechnung? Mhm.
Da haben wir die glückliche Entwicklung, dass diese steckerfertigen Anlagen in den letzten Jahren einen unfassbaren Preisverfall haben. Das heißt, von der reinen Investition, vom Material her, reden wir von Kosten zwischen 300 und vielleicht 1200 Euro. Aber wirklich dann schon für die große Ausprägung. Wo es aber hauptsächlich von abhängt, ist eben, wer montiert das Ganze. Und das ist auch für einige Leute das Problem. Also ich denke gerade so an die Rentner, die dann sagen, ja, ich würde es gerne machen, aber ich kann das natürlich nicht selber tun. Und da wird es so ein bisschen schwierig. Und derjenige, der sagt, ich kann alles selber machen, der kann sich eine Anlage mit 2 Modulen für 400 Euro kaufen, montiert die selber an einem Nachmittag und alles ist gut. Wenn ich dann mit der Anlage 700 Kilowattstunden im Jahr produziere, wovon dann am Ende vielleicht 350 im Haus bleiben, dann habe ich, muss ich rechnen. Moment. 350 mal, nehmen wir mal die 30 Cent an. Genau, wenn ich dann davon ausgehe, dass die 350 Kilowattstunden wirklich im Haus bleiben und nachher nicht auf der Stromrechnung drauf sind, dann sind das bei aktuellem Strompreis etwa 100 Euro pro Jahr. Wenn ich jetzt 300 Euro in die Anlage investiert habe, kann sich jeder ausrechnen, das Geld ist schnell wieder drin.
Dafür brauchen wir keinen Taschenrechner.
Ganz genau. Und vor allem, es gibt gerade hier auch in Köln auch noch eine schöne Förderung dazu. Die Stadt Köln bezuschusst diese Anlagen pauschal mit 300 Euro. Im Zweifelsfall hat man damit für die Anlage am Ende gar nichts bezahlt. Und es stellt sich eigentlich bei diesen Anlagen nie die Frage, ob das jetzt wirtschaftlich ist oder nicht, weil es eigentlich fast immer ein Ja ist. Also das ist von der Wirtschaftlichkeit her eigentlich das Wirtschaftlichste, was man tun kann.
Es ist auch nicht nur wirtschaftlich, es ist ja auch ökologisch.
Ganz genau. Es ist eben eine sehr niedrige Hemmschwelle, für dieses Thema wirklich aktiv teilzunehmen. Es hat keine großen Kosten. Der Effekt ist jetzt natürlich verglichen mit einer Riesenanlage auf dem Dach nicht so wahnsinnig groß, aber da geht es natürlich auch über die großen Stückzahlen am Ende. In Köln gibt es aktuell offiziell 1800 von diesen Anlagen. Da rechnen wir auch mit einem massiven Wachstum in den nächsten Jahren. Und über die Stückzahlen werden natürlich am Ende trotzdem beträchtliche Mengen zusammenkommen. Und gerade auch eben so diese, man sagt ja immer, diese Anlagen sind für Stand-by-Verbraucher und so, also einfach diesen Grundbedarf etwas zu decken. Energiebewusstsein auch zu schaffen, weil die Leute, die so eine Anlage haben, die dann auf der App sehen, oh, meine Anlage bringt gerade 500 Watt, prima, ich schalte jetzt gerade meine Waschmaschine ein oder so. Also das ist einfach, führt auch zu einem gewissen Umdenken an dem Kopf. Ja.
Dann haben wir Schritt 1 auf jeden Fall mal abgehakt, die ganzen Zahlen haben wir durch. Es lohnt sich auch wirklich, ich habe bei euch auch nachgelesen, ökologisch, bei 20 Jahren Balkonkraftwerk spart ein Modul rund 2,5 Tonnen CO2, ist das richtig?
Mit Sicherheit. Ich kann es jetzt nicht im Kopf nachrechnen, aber wir hatten diese Zahl mal so ermittelt. Der positive Umweltnutzen ist definitiv da. Das kann man ganz klar bejahen.
Also Schritt 2, habe ich dafür zu Hause Platz? Muss ich vorher vielleicht irgendwas renovieren, bevor ich es überhaupt einbauen kann? Das machen wir mal lieber drin. Dann sind wir jetzt wieder drin. Mhm. Schritt 2 habe ich eben schon mal angesprochen. Habe ich dafür zu Hause eigentlich Platz? Und was muss ich vorher renovieren, damit das Teil überhaupt reinpasst? Oder geht das auch viel einfacher? Weil du hast gesagt, einfach zu Hause 2 Module kaufen, selbst anbringen, anschrauben, das funktioniert.
Genau, man kann das grundsätzlich selber machen. Man sollte natürlich nicht handwerklich ganz unbegabt sein. Die Module sind in der Standardausführung auch relativ sperrig. Also wir reden so von 1,80 Meter mal 1,05 Meter plus minus ein paar Zentimeter. Das sind so die Standardmodule, die man eben auch sehr günstig bekommt. Es gibt aber auch ganz viele andere Maße, also auch gerade so aus dem Campingbereich oder so gibt es die verschiedensten, die Maße, die man nehmen kann. Da muss ich jetzt einfach wirklich gucken, wie groß ist mein Balkon oder mein Gartenhäuschen oder mein Platz, den ich eben dafür vorsehe. Und wie viele Module kann ich da jetzt sinnvoll und sicher anbringen?
Wie ist die Situation denn eigentlich auch für Mieterinnen und Mieter? Ich zu Hause habe nur eine Wohnung mit meinem Balkon. Dürfte ich das anbauen?
Der Grundsatz dieser Balkonkraftwerke ist ja eigentlich tatsächlich für diesen klassischen Mieter gedacht. Ich habe kein eigenes Dach, ich möchte trotzdem was tun. Und jetzt ist es so, dass wir da tatsächlich so einen gewissen grauen Bereich erreichen. Es wird immer einfacher für den Mieter, was zu machen. Also die Gründe, warum man jetzt so eine Anlage ablehnen kann als Vermieter, die werden immer weniger. Früher wurde dann oft gesagt, nee, das passt ästhetisch nicht und so. Das wird auch von Gesetzes wegen immer schwieriger, das zu verneinen. Trotzdem empfehle ich ganz klar, den Vermieter einzubeziehen. Es gibt immer mal wieder ein Urteil, das sagt, okay, der Vermieter darf nichts sagen. Also das ist so eine rechtlich gesehen wirklich noch eine schwierige Sache. Grundsätzlich Vermieter einbeziehen, klar zeigen, das und das habe ich so und so vor. Ich habe ein sicheres System, was ich verwende. Die Module sehen schick aus. Also es gibt wirklich auch Anlagen, die wirklich richtig gut aussehen. Und ich sage jetzt mal so, die klassische Kölner Fassade ist jetzt auch kein Schmuckstück, wenn man so durch die Stadt läuft. Also
das
von
ist
daher,
richtig. Für alle, die hier nicht wohnen, das bestätige ich mal.
Genau. Gerade so bei Wohnungsgesellschaften ist es auch nicht ganz einfach, weil wenn sie es dann einem erlauben, dann automatisch allen. Es ist eben wichtig, dass diese Anlagen vernünftig und sicher gebaut werden. Und deshalb sträuben sich auch einige Vermieter oder auch Gesellschaften dagegen, weil sie ein bisschen Angst haben, was ist, wenn was runterfällt und so. Das sind alles Themen, die sind sehr, also extrem wichtig. Trotzdem, es stehen auf jedem Balkon irgendwelche Sonnenschirme, irgendwelche Blumenkästen hängen da rum. Da macht auch keiner einen Riesenfass wegen auf. Aber man will natürlich auch ein 23-Kilo-Modul nicht aus dem vierten Stock auf dem Kopf landen.
Das ist richtig. Aber ich glaube, das würde man wahrscheinlich auch ein bisschen besser festmachen als vielleicht den Blumentopf, den man einfach mal auf
die
Brüstung steckt.
Der wichtige Punkt ist natürlich gerade so der Wind. Wir haben eine sehr große Windangriffsfläche. Das Modul ist natürlich auch nicht durchlässig für den Wind. Und das ist so der Hauptfaktor, wo man wirklich richtig aufpassen muss. Das bei großen Anlagen auf den Dächern wird das natürlich alles berücksichtigt. Was meines Wissens nach so ein bisschen fehlt, ist gerade für diese kleinen Anlagen wirklich Zertifizierung, dass man sagt, okay, für den Balkontyp XY gibt es jetzt genau diese Halterung, weil das eben alles noch ein Stück weit in den Kinderschuhen steckt, dieses Thema. Das wird alles auch irgendwie kommen.
Aber sonst aktuell freuen sich noch die Bastler auch darüber.
Genau.
Brauchst du denn eine Genehmigung oder sowas? Also eigentlich mit dem Vermieter sprechen, aber eine Genehmigung von offizieller Seite brauche ich für mein Balkonkraftwerk nicht.
Genau, das ist auch wieder Sachen, die im Umbruch sind. Die Anlage muss beim örtlichen Netzbetreiber angemeldet werden und sie muss auch in dem Marktstammdatenregister angemeldet werden. Das ist eine deutschlandweite Datenbank, wo jede Erzeugungsanlage angemeldet wird, wo natürlich auch am Ende Auswertungen darüber gefahren werden. Das ist beides nichts Schlimmes. Also das wurde auch bei vielen Netzbetreibern stark vereinfacht. Ein Online-Formular, man gibt die Adresse ein, die Anlagengröße und fertig. Das soll sich auch ändern. Was genau da rauskommt, weiß man noch nicht. Ich bin mit so Gesetzesentwürfen immer sehr vorsichtig, weil am Ende beim fertigen Gesetz dann doch oft was anderes drinsteht. Im Moment ist im Gespräch, dass wirklich nur noch die Anmeldung beim Marktstammdatenregister vonnöten sein soll, was das Ganze ein bisschen vereinfacht, aber ich finde es selbst jetzt auch nicht wahnsinnig kompliziert. Es gibt allerdings ein paar Sachen, die man mit dieser Anmeldung auch unterschreibt. Gibt es auch wieder ein paar Änderungen, die jetzt mit dem Solarpaket kommen, also steckerfertige Anlage, ja, ist gut. Das soll in Zukunft auch so sein. Ich habe den klassischen Schuko-Stecker wie von der Kaffeemaschine, den ich in die Steckdose stecke, irgendwo im Haus. So, das ist aktuell bei den meisten Netzbetreibern so nicht erlaubt. Das heißt, ich brauche entweder eine spezielle Einspeisesteckdose oder ich mache einen Festanschluss. Das heißt, ich gehe in meine nächste Verteilerdose rein und klemme diese Anlage mit dem Kabel direkt in die Verteilerdose an. Der große Unterschied ist damit, in die Steckdose einstecken kann ich selber machen, eine Verteilerdose anschließen oder eine Einspeisesteckdose setzen darf ich selber nicht. Das heißt, aktuell, ich sag jetzt mal bis zum 1.4. bin ich theoretisch noch darauf angewiesen, dass ich einen Elektriker habe, der mir diese Steckdose setzt oder den Festanschluss macht, was natürlich zu einem höheren Aufwand, zu einer höheren Barriere führt. Das soll in Zukunft aber eben geändert werden.
Wo wir bei dieser Einspeisesteckdose sind, vielleicht direkt als Zwischenfrage, darf ich damit eigentlich auch Strom einspeisen mit meinem Balkonkraftwerk?
Genau, das passiert automatisch. Mhm. Also es ist zwar gebaut dafür, dass man den Strom selber nutzt, es wird aber immer dazu kommen, dass auch ein gewisser Teil des Stroms eingespeist wird, weil ich nicht über den ganzen Tag mehrere hundert Watt an Belastung habe. Mhm. Der große Unterschied hier zu einer großen Anlage, die nicht steckerfertigt ist, ist eben, dass ich keine Einspeisevergütung bekomme. Das heißt, ich verschenke den Strom. Klingt jetzt erstmal sehr drastisch und schlimm. Es ist aber, dafür habe ich eben diese ganzen Vorteile von dieser vereinfachten Installation, Anmeldung und Co. Das heißt, da muss man jetzt keine Angst vor haben, dass man da jetzt irgendwie riesige Geldmengen verschenkt. Wenn ich 200 Kilowattstunden Strom verschenke, dann bei einer Einspeisevergütung von 8 Cent, das ist eben nicht viel, was da am Ende des Jahres rauskäme. Und
sonst, wir sprechen auch gleich nochmal über Stromspeicher. Da würde ich nämlich auch nochmal nachfragen.
Bei Anmeldungen der Anlage gibt es noch einen wichtigen Punkt aktuell. Mhm. Die Frage, was habe ich für einen Zähler zu Hause? Mhm. Ich speise Strom ein, ja. Jetzt gibt es die Anlagen, wo tatsächlich noch dieser alte schwarze Ferraris-Zähler drin ist mit dem lustigen Drehrädchen. Ja. Diese Anlagen haben oft keine Rücklaufsperre. Das heißt, wenn ich Strom einspeise, dreht dieser Zähler sich rückwärts. Genau, das ist für den Kunden, also super, für den Anlagenbetreiber eine sehr schöne Sache. Es ist allerdings nicht erlaubt. Also das fällt unter dem Stichwort Stromdiebstahl und Co. Das heißt, es sollte niemand mitbekommen und man sollte es natürlich auch nicht tun. Da ist es so, dass tatsächlich, wenn ich diese Anlage anmelde, im Zweifelsfall auch mein Stromzähler getauscht wird. Mhm. Das hat jetzt nichts mit hohen Kosten zu tun. Das passiert in der Regel kostenfrei. Es kann durchaus sein, also ist im Gespräch, dass dieses Rückwärtsdrehen des Zählers temporär auch erlaubt werden soll in dem Solarpaket.
Für eine Übergangszeit
genau, dann. Wie das jetzt genau sein wird, muss man sehen am Ende. Mhm. Aber es gibt tatsächlich Netzbetreiber, die sagen, wenn du diesen Zähler hast, solange der Zähler drin ist, darfst du die Anlage nicht in Betrieb nehmen.
Mhm. Wir haben draußen schon mal kurz über Förderprogramme gesprochen, dass die Stadt Köln ja, wo ihr ja hier beratet für alle Kölnerinnen und Kölner, auch was dazu gibt. Weißt du, wie das auch deutschlandweit ist? Also wie sieht es mit finanziellen Förderungen aus?
Also es wird sicherlich in Deutschland die ein oder andere Kommune geben, die solche Sachen auch bezuschusst. Mhm. Da bin ich jetzt aber auch nicht so in dem Thema drin, weil ich ja schon einen sehr starken Köln-Fokus habe. Mhm. Jetzt von Bundesebene ist mir da nichts bekannt, aber diese Anlagen brauchen auch wirklich eigentlich keine Förderung mehr. Es war zu Ende 2022 ein bisschen anders. Da waren die Anlagen teilweise noch doppelt, dreimal so teuer, weil es eben eine große Materialknappheit gab. Da hat die Anlage dann auch gerne mal 1.300, 1.500 Euro gekostet für zwei Module. Das hat sich so relativiert, dass man so eine Anlage ganz locker auch ohne Förderung gut und auch sehr wirtschaftlich bauen kann, ja. Mhm.
Jetzt haben wir auch alles Rechtliche geklärt. Schritt 2 haben wir abgehakt. Schritt 3 ist, wie installiere ich alles? Also worauf muss ich achten? Wir haben schon mal drüber gesprochen, man kann es einfach zu Hause anbauen, beziehungsweise wenn man da ein bisschen handwerklich begabt ist. Gibt es etwas, worauf man trotzdem bei der Installation achten sollte?
Es kann durchaus sein, dass der Vermieter sagt, ich möchte einen Fachbetrieb das Ganze installieren lassen. Mhm. Es ist so, dass die Module an sich nicht mehr als Bauprodukte gelten, weil ich es eben einfach wegnehmen kann. Und das hat auch...
Das ist der Blumentopf.
Genau, es hat eine gewisse Erleichterung für die ganzen Anforderungen. Trotzdem, je größer der Vermieter bzw. die Gesellschaft dahinter ist, desto eher werden die natürlich auch auf Nummer sicher gehen. Ja, genau. Was ist zu beachten? Also grundsätzlich, was so ein Modul braucht, ist natürlich Sonne, ganz klar. Schattenwurf durch Bäume, durch Mauerecken und sowas sollte man natürlich möglichst verhindern. Aber wenn ich nur einen Balkon habe, dann habe ich nur einen. Also grundsätzlich kann ich auch ein Modul einbauen, was 50% Ertragsverlust hat aufgrund von Verschattung. Da kommt immer noch was raus, das ist immer noch alles gut. Die Halterung an sich, da muss man auch einfach ein bisschen mit gesundem Menschenverstand, glaube ich, drangehen, wie bei anderen Sachen auch, die man sich irgendwo montiert. Was schon auch noch wichtig ist, es gab ja sehr oft dieses Thema Sicherheit und Elektrik. Mhm. Grundsätzlich sind diese Anlagen für die elektrische Anlage im Haus keine große Belastung. Mhm. Also ein Wasserkocher, der hat eine Leistung von 2000 Watt, die Anlage noch von 800. Natürlich wird die Anlage über einen langen Zeitraum Energie abgeben, aber die Anlage an sich wird jetzt erstmal keine Leitung zum Überhitzen bringen, weil die Leistung an sich erstmal sehr gering ist. Jetzt sollte ich aber schon vermeiden, gerade in den Altbauten, ich habe wenige Sicherungen für sehr viele Steckdosen, sehr viele Verbraucher. Wenn ich eine Steckdose habe, die sowieso schon am Limit ist von der Belastung her und dann noch eine 800 Watt Anlage da drauf gebe, dann kann es durchaus sein, dass ich ein paar Stücke Leitung auch überlaste. Und das sollte man schon vorher prüfen. Mhm. Idealerweise habe ich meine Außensteckdose am Balkon, wo sonst nichts dranhängt. Wenn es anders ist, dass die Leitung schon sehr groß belastet ist, dann kann man im Idealfall tatsächlich die Sicherung einmal tauschen gegen eine kleinere Sicherung, dass man einfach diese Überlastung dadurch ausschließt.
Auch da wieder Stichwort gesunder Menschenverstand. Man hängt ja nicht alles an eine Steckdose.
Ja, aber es lässt sich in manchen Haushalten tatsächlich nicht verhindern. Also ich wohne selber in einem
Altbau. Ja, das stimmt. Genau. Steckdosen sind bei uns auch immer Mangelware, das stimmt. Okay, dann sind wir bei Schritt 4. Das Balkonkraftwerk steht, Strom wird erzeugt. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, was wir vorhin kurz angesprochen haben. Wenn die Sonne nicht scheint, dann ist ja auch ein Stromspeicher sinnvoll, auch wenn man den Strom nicht einfach verschenken möchte vielleicht. Welche Größe sollte denn so ein Speicher haben, wenn ich ein Balkonkraftwerk habe? Wie wähle ich da den passenden aus?
Das ist auch wieder ein höchst individuelles Thema, wenn man so vom Markt und von dem, was man so angeboten bekommt, das Gefühl hat, der Speicher passt immer, alles gut. Ich rede im Zweifelsfall hier über sehr kleine Energiemengen, die eingespeist werden. Und heißt im Prinzip auch, wenn ich jetzt mal eine Lebensdauer vom Speicher von 10, vielleicht auch 15 Jahren betrachte, das, was der Speicher mir an Nutzen bringt, sind keine 10.000 Kilowattstunden in der Zeit, sondern vielleicht sind es nur 1.000 oder wie auch immer. Das muss man sich jetzt eben entsprechend ausrechnen. Und da kommt man dann relativ oft zu dem Punkt, dass man sagt, okay, also so ein Speicher darf eigentlich, wenn ich es wirtschaftlich betrachte, nichts kosten, weil da eben auch nicht viel Energie durchgeht. Und dann kommt man gerade bei kleinen Anlagen, wenn ich jetzt ein Modul montiere, da brauche ich mir nicht für 2.000 Euro einen Speicher hinzusetzen. Das macht wirtschaftlich gesehen, aber auch umwelttechnisch gesehen nicht wirklich viel Sinn. Das macht natürlich bei den größeren Anlagen, wenn ich jetzt so wirklich Richtung 4-5 Module gehe, umso mehr Sinn. Aber es kommt eben auch ganz stark darauf an, wie ist der Haushalt gestrickt? Wie viel Strom brauche ich denn wirklich nachts? Grundsätzlich ist der Speicher kein Muss. Man kann ihn als Add-on nehmen, aber es geht auch wunderbar ohne.
Jetzt hängt die Anlage vielleicht am Balkon, steht an der Terrasse, vielleicht auch an der Hauswand. Wir haben ja ganz viele Möglichkeiten schon besprochen. Wie lange hält so eine Anlage? Muss ich die warten? Wie pflegeleicht ist eigentlich ein Balkonkraftwerk?
Also es ist sehr pflegeleicht, definitiv. Verglichen mit einem Auto, mit einer Heizung ist es einfach ein Kinderspiel. Das Modul ist sehr robust. Es besteht aus Glas, aus Aluminium. Es wird jetzt nicht hin und her gebogen, da fährt keiner drüber. Die Module werden im Prinzip warm und kalt und sie verschmutzen halt. Mhm. Und je flacher die Module liegen, desto mehr verschmutzen die, weil sie sich nicht selbst gut reinigen können. Da kann man aber auch wieder mit diesem berühmten, gesunden Menschenverstand einfach gucken, habe ich jetzt Vogelschiss drauf? Ist es jetzt irgendwie stark mit Pollen bedeckt? Und wenn ja, dann kann ich da ab und zu mal drüber putzen. Ich kann es aber auch lassen. Von der Modulseite her, viele Hersteller geben Garantien von teilweise bis zu 40 Jahren. Würde ich jetzt mal sagen, dass man die nächsten 20, 25 Jahre da keine Probleme hat. Der Wechselrichter an sich, das ist ein rein elektronisches Bauteil, der wird sicherlich im Laufe der 20, 25 Jahre kaputt gehen. Mhm. Das kann 15 Jahre gut gehen, das kann 5 Jahre gut gehen. Da gibt es teilweise auch lange Garantiezeiten. Und wenn ich da jetzt nach einigen Jahren mal für 120 Euro den Wechselrichter tauschen muss, dann wird das sicherlich kein Loch in den Geldbeutel sprengen. Mhm. Genau. Also es ist eigentlich eine sehr, sehr robuste Art, Energie zu erzeugen.
Ja. Wird installiert und dann vielleicht das nächste Mal abgebaut, wenn man umzieht eigentlich.
Ganz genau. So ist es auch tatsächlich gedacht.
Ihr beratet ja hier Leute, die in Köln wohnen. Jetzt gibt es in Köln auch viele Wohnungen, die haben keinen Balkon. Die liegen wirklich innerhalb von anderen Häusern, wo es, wenn wir froh sind, Fenster sind. Wenn jemand von dort hier vorbeikommt und sagt, ich hätte auch Lust, ich möchte da auch mitmachen, ich habe aber nur ein Fenster. Gibt es da innovative Lösungen, wie man auch dort was rausholen kann, solartechnisch?
Für diese Leute, die tatsächlich dann am eigenen Gebäude keine Möglichkeiten haben, gibt es immer die Möglichkeit, sich an Anlagen zu beteiligen von anderen, an großen Solarparks. Das ist immer eine Möglichkeit, jetzt tatsächlich im eigenen Haus was zu machen. Da kann man tatsächlich nur an den Vermieter treten und fragen, kannst du vielleicht eine Anlage auf dem Dach installieren? Können wir über Mieterstrom nachdenken? Was aber deutlich komplexer ist als die Balkonanlage, wo sich aber auch jetzt mit dem Solarpaket einiges ändern wird. Einfach mal an den Vermieter rantreten und fragen, ob der eine Idee hat oder ein Interesse daran hat, irgendwie in diese Richtung was zu machen, weil das auch für beide Seiten ein Gewinn sein kann natürlich. Ja.
Habt ihr hier denn auch Gemeinschaftsprojekte bei euch im Treffpunkt Solar?
Es gibt natürlich die klassische Eigentümergemeinschaft zum Beispiel, die sagen, oh, wir wollen hier irgendwas machen, zumindest mal zu 80% der Leute. Und die haben tatsächlich sehr viele Möglichkeiten, von jeder baut sich sein eigenes Balkonkraftwerk aufs Dach, auf dem Balkon, wo auch immer, zu wir bauen uns eine Anlage für den Allgemeinstrom, wo dann vielleicht auch die Wärmepumpe dranhängt oder unser Elektroladepark. Dann gibt es die Möglichkeit, sich eine Volleinspeiseanlage zu errichten, wo man den Strom zu 100% verkauft. Also die haben grundsätzlich sehr viele Möglichkeiten, macht es aber dann auch nicht einfacher, weil es natürlich noch mehr Sachen zu diskutieren gibt. Man kann auch sagen, man macht eine gemeinschaftliche Gebäudeversorgung. Das heißt, die Anlage kommt wirklich allen Wohnungen zugute und wir haben in Summe nur noch einen Zähler, den wir fürs ganze Haus dann ablesen zur offiziellen Seite hin. Da gibt es viele Möglichkeiten, die werden mit dem Solarpaket auch deutlich vereinfacht werden noch und bin selber gespannt, was da rauskommt. Das Potenzial ist riesig.
Da sind wir ja schon bei den Punkten Eigenheim. Es gibt ja so viele Möglichkeiten. Wärmepumpe haben wir eben schon mal angesprochen. Was sollte man noch so auf dem Schirm haben, wenn man Hausbesitzer ist?
Viele Leute, die auch zu Beratungen kommen, die sagen, oh, ich möchte Heizung, ich möchte Elektroauto. Jetzt muss ich irgendwie alles auf einmal. Die haben dann so tatsächlich ein bisschen Panik, weil sie haben ja nur ein Stück Geld in der Hand.
Also die wollen dann alles direkt komplett umstellen und nicht klein anfangen, sondern direkt an allen Schrauben drehen?
Genau, haben aber dann gleichzeitig wissen sie, dass sie das eben auch finanziell nicht schaffen. Und grundsätzlich ist so ich brauche immer Strom, ein Haushalt braucht immer Strom, eine Solaranlage zu installieren, auch wenn ich jetzt keine Wärmepumpe, kein Elektroauto habe, ist in den meisten Fällen immer sinnvoll. Also nicht nur wirtschaftlich, sondern natürlich auch ökologisch gesehen. Jeder elektrische Verbraucher, der dazukommt, wie die Wärmepumpe, wie das Elektroauto, profitiert vom Solarstrom. In der Regel gibt es natürlich auch immer wieder Ausnahmen, je nachdem, wann ich mein Auto natürlich lade. Und die Solaranlage profitiert von jedem Verbraucher, weil eben mehr Strom im Haus bleibt und nicht ins Netz eingespeist wird. Weil es für die Einspeisung natürlich weniger Geld gibt, als wenn ich den Strom selber nutze und die Stromrechnung entsprechend geringer ist. Jetzt muss man dazu sagen, dass natürlich eine Wärmepumpe ein ganz anderes Verbrauchsprofil hat als ein Elektroauto. Das Elektroauto kann ich halbwegs gut steuern, wann ich mein Auto laden kann und wann nicht. Die Wärmepumpe, die braucht ihren Strom dann, wenn es natürlich am dunkelsten ist. Und da ist teilweise dann auch ein bisschen ernüchternd, was dann da für Quoten rauskommen am Ende. Wie viel Strom aus der Solaranlage geht jetzt in die Wärmepumpe, beziehungsweise andersrum eher, wie viel Strom, den ich für meine Wärmepumpe brauche, kommt aus der Solaranlage. Und das ist dann teilweise wirklich nicht viel, weil natürlich der Strom gerade im Winter, wenn die Solarerträge extrem gering sind, dann eben gebraucht wird. Und da hilft dann leider auch kein Stromspeicher, weil ich mir den Strom nicht aus dem Juli in den Dezember speichern kann.
Na.
Das heißt, Wärmepumpe, es ist eine sinnvolle Kombination, definitiv. Man kann auch einige Prozentpunkte da im Netzstrom verhindern, aber eben keine 60% oder so. Beim Elektroauto ist das sicherlich ganz anders. Da sind die Verbrauchsprofile sehr individuell. Bei dem einen steht das Auto 5 Tage in der Einfahrt rum, beim anderen, der ist jeden Tag 200 Kilometer unterwegs. Da ist aber grundsätzlich sehr viel möglich. Grundsätzlich, je langsamer ich laden kann, je mehr Zeit ich habe, desto mehr Solarstrom kann ich auch in mein Elektroauto reinschicken. Ganze weitergesponnen, wenn es dann mal richtig erlaubt ist, kann ich auch mein Elektroauto als Speicher nutzen mit für zu Hause. Also das heißt, ich entlade mein Elektroauto für mein Zuhause, verzichte dann eventuell auf meinen stationären Speicher. Also das sind ganz viele Sachen, die
kombinierbar sind.
Ne? Genau, in naher Zukunft sicherlich sehr interessant werden. Ja.
Zukunft ist auch ein gutes Stichwort. Wie meinst du, entwickelt sich die Technologie für private Solarenergie in der Zukunft?
Es ist tatsächlich so, dass für die nächsten Jahre immer noch mit einem Preisverfall gerechnet wird. Also Module werden immer noch effizienter, wobei es schon auch immer schwieriger wird. Also ich sag mal, vor 12, 13 Jahren hatten die Module noch die halbe Leistung wie heute. Dass sich das jetzt nochmal so wiederholt, wird schon immer schwieriger. Also müssen immer mehr Tricks beim Moduldesign gemacht werden, um noch mehr Energie rauszuholen. Das Material hat an der Anlage in immer einen kleineren Stellenwert. Und das Problem bleibt einfach ein Stück weit die Montage. Lohnkosten werden tendenziell immer weiter steigen. Das heißt, die Anlage wird jetzt nicht in 10 Jahren nur noch ein Fünftel kosten, weil einfach dieser Lohnanteil relativ hoch ist. Trotzdem werden die Anlagen günstiger werden. Sie waren jetzt auch lange Zeit relativ teuer durch Materialknappheit, durch eine unfassbar hohe Nachfrage. Das kühlt jetzt alles gerade deutlich ab. Die Preise sind aber auch nicht unbedingt alle bei dem Endkunden so angekommen.
Okay, aber du würdest schon sagen, jetzt investieren, als noch 5 Jahre zu warten?
Also 5 Jahre würde ich definitiv nicht warten. Man weiß nie, wie es sich entwickelt. Die Module zum Beispiel, die sind gerade unfassbar günstig. Die Lager in der ganzen EU sind voll bis unter das Dach. Man kann immer warten auf irgendwas Besseres, man weiß aber nie, was kommt. Und die Zeit ist gerade sehr gut. Die Handwerker haben viel mehr Zeit als noch vor einem Jahr und es macht eigentlich keinen großen Sinn zu warten.
Und ein paar Favoriten aus dem Bereich Solar, die zeige ich euch jetzt wieder aus dem Podcast-Studio.
Favoriten.
Solartechnik geht auch viel, viel kleiner. Es gibt schon Smartwatches, die Solartechnik nutzen. Da gibt es Solarlinsen, die mehrere Stunden Solarladung pro Tag rausholen. Wenn ihr also draußen beim Wandern oder so unterwegs seid, lädt sich die Smartwatch direkt ein Stück wieder auf. Und das gibt es auch als Rucksack. Eine Tasche mit Solarpanel, das Strom erzeugt. Dort lassen sich dann unterwegs Handys oder Powerbanks laden. Denn im Gegensatz zu Solar-Powerbanks hat der Rucksack keinen eigenen Akku. Der Strom wird also nicht gespeichert. Da ist es also sinnvoll, den Rucksack direkt mit einer Powerbank zu kombinieren. Aber wie viel Leistung haben die Solarpaneele in den Rucksäcken? Mit 7 Watt könnt ihr euer Handy laden, mit 14 gehen auch Tablets, mit 21 Watt sind USB-Geräte generell schnell aufgeladen. Solange halt das Wetter mitspielt, denn ohne Sonne kein Strom. Die Sunnybags sind zum Beispiel eine Idee. Dann gibt es noch die Marken Sunslice, XT Power, Crossio. Die Modelle liegen alle bei um die 90 bis 200 Euro pro Rucksack. Wenn das was für euch sein könnte, dann klickt euch mal in die Shownotes. Da gibt's eine Übersicht an Rucksäcken und unseren Testergebnissen. Dort gibt's auch einen Link zu Powerbanks und worauf ihr beim Kauf achten solltet. Da gibt's auch Solar-Powerbanks, die kann ich euch sehr empfehlen. Ich habe auf Reisen immer eine dabei, die ich in den Jahren, in denen ich sie habe, selbst noch nie aufgeladen habe. Die Sonne erledigt's halt. Super praktisch.
Zukunftsrausch.
Hier blicken wir weit in die Zukunft. Obwohl, ehrlich gesagt, so ganz weit auch nicht, denn Lüdenscheid in Nordrhein-Westfalen ist dort schon angekommen. Da gibt es jetzt einen Drohnenlieferservice. Es ist der erste Flugbetrieb dieser Art in Deutschland. Es gibt eine eigens dafür entwickelte Transportdrohne, die heißt Aureol. Aureol wurde von den Herstellern mehr als 2 Jahre lang getestet und die fliegt jetzt in Lüdenscheid durch die Gegend und liefert täglich bis zu 80 Pakete aus. Das sind jetzt aber nicht irgendwelche Amazon-Bestellungen oder große Zementsäcke für Baustellen, sondern wichtige Teile, die Betrieben in diesem Moment gerade fehlen. Die Drohnen fliegen komplett automatisiert. Das heißt, niemand steuert die Geräte, sondern Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beobachten die Flüge einfach und schauen, ob alles funktioniert. Ich habe schon gesagt, bis zu 80 Pakete schafft Aureol am Tag. Pro Paket sind das bis zu 6,5 Kilo Gewicht und eine Lieferdauer von maximal 45 Minuten. Die Drohne zischt mit maximal 65 Kilometern pro Stunde durch die Luft und hat auch einen eingebauten Fallschirm für Notfälle. Die Regel lautet für Drohnen übrigens, ich weiche allen anderen aus, die im Flugverkehr unterwegs sind. Wie teuer so eine Drohnenlieferung ist, das haben die Hersteller übrigens nicht gesagt. Was aber Expertinnen und Experten sagen, Drohnenlieferung, das hat hohes Potenzial. Es gibt schon andere Projekte dieser Art. In Hamburg fliegen Drohnen zwischen Krankenhäusern und der Pathologie zum Beispiel für Blutproben hin und her. Das kann lebenswichtig sein. Ein Ausbau ist auch geplant, aber dass wir nächstes Jahr alle unsere Lieferungen von Online-Bestellungen per Drohne kriegen, das ist doch eher unrealistisch. Ein zukunftsfähiges Produkt, das es schon gibt und das ich selbst ausprobiert habe, das stelle ich euch jetzt vor.
Tech-Check.
Kennt ihr den Film oder das Buch Per Anhalter durch die Galaxis von Douglas Adams? Es geht um einen Mann von der Erde, Arthur, dessen Haus für eine Autobahn abgerissen werden soll. Aber bevor das passiert, wird die Erde abgerissen, weil eine intergalaktische Autobahn gebaut werden soll. Arthur wird von seinem Freund, einem Außerirdischen, gerettet und dann reisen sie zusammen durch den Weltraum. Das Buch ist wirklich super. Wenn ihr das noch nicht gelesen habt, solltet ihr das unbedingt tun. Auf der Reise begegnen Arthur und sein Freund dann merkwürdigen Kreaturen und die sprechen im Gegensatz zu anderen Science-Fiction-Büchern nicht zufälligerweise Englisch oder Deutsch oder überhaupt irgendeine Sprache von der Erde. Deswegen gibt es den Babelfisch. Das ist eine kleine Kreatur, die alle Sprachen im Universum übersetzen kann. Ist eine Anspielung für den Turmbau zu Babel aus der Bibel. Der Babelfisch, der wird ins Ohr gesteckt und flüstert dann die Übersetzung aller Sprachen zu. Und diesen Babelfisch, den gibt es jetzt wirklich. Nur, dass es kein Fisch ist, zum Glück, sondern es sind Kopfhörer. Ein KI-Gadget vom Hersteller Time Kettle. Das Teil heißt Interpreter Hub X1. Das Gerät ist handgroß und kommt mit 2 In-Ear-Kopfhörern. Dort ist ein Mikro drin, das alles aufnimmt, was gesagt wird und übersetzt dann das Gespräch in der Cloud. Das dauert nur Augenblicke und dann spuckt er die Übersetzung aus. In 40 Sprachen. Ehrlich gesagt, es ist mehr was für die Arbeit und Konferenzen zwischen Ländern als den Urlaub, aber es ist ein Babelfisch. Zumindest für mich. Und genau so habe ich reagiert, als ich meinen persönlichen Babelfisch zum ersten Mal ausprobiert habe. Ich habe gerade die Packung aufgemacht von diesen Babelfisch-Kopfhörern. Das ist so eine kleine Box und da kann man dann verschiedene Sachen auswählen. Zum Beispiel gibt es die Funktion 1:1. Also dann bekomme ich einen kleinen Kopfhörer ins Ohr und die Person, mit der ich spreche, bekommt einen Kopfhörer. Und ich habe jetzt die Funktion Hören und Abspielen gewählt. Da wird nämlich das Gerät hier einfach irgendwo hingelegt. Und alles, was um mich herum gesagt wird, wird mir auf die Kopfhörer übersetzt. Englisch, Chinesisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Arabisch, Japanisch, Thai, Hindi, Urdu, Malaiisch, Schwedisch, Dänisch, Philippinisch, Bulgarisch. Okay, es ist sehr viel hier drin. Ich habe jetzt einen Film rausgesucht und klicke einfach mal auf Französisch. Oh, wow, okay. Also, wow, Spanisch. Das ist ja total abgefahren. Also die Funktion würde ich, glaube ich, nutzen, wenn immer nur eine Person spricht und auch nicht zu schnell. Also für Filme ist das natürlich gar nicht geeignet. Aber ich bin total begeistert. Das funktioniert richtig gut. Abgefahren, oder? Den Time Kettle X1, den gibt es für $700. In Deutschland ist er noch nicht verfügbar, soll aber bald kommen.
Freu dich auf morgen.
Zum Schluss der Folge heute habe ich einen Tipp für euch. Tauscht doch in der nächsten Zeit mal die Tastatur gegen einen Stift und Papier aus. Also wenn das geht. Denn es gibt eine Studie aus Norwegen, bei der ist rausgekommen, dass Leute, die mit der Hand schreiben, ihr Gehirn besser trainieren als die, die auf der Tastatur rumtippen. Warum ist das so? Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen, dass sich so im Hirn mehr neuronale Verknüpfungen bilden. Bedeutet im Klartext, wir machen weniger Rechtschreibfehler und können uns besser an das erinnern, was wir geschrieben haben. Vor allem in der Schule sollten also Kinder mit der Hand schreiben, um besser zu lernen. Dann gibt's bessere Noten in Physik und dann geht das auch mit dem Balkonkraftwerk ganz einfach. Apropos Florian Kettel vom Treffpunkt Solar in Köln, worauf freust du dich?
Ich freue mich auf morgen, weil ich glaube, dass diese Technologie der Solarenergie noch ein unglaubliches Wachstum erleben wird. Ich bin selber, also auch persönlich davon sehr überzeugt, wie man wahrscheinlich auch merkt, und bin auch schon seit über 10 Jahren in dem Thema drin und glaube einfach, dass dieser richtige Schub erst noch kommt und durch diese fallenden Kosten die Sachen auch wirtschaftlich mittlerweile so interessant sind, auch ohne Förderung, dass es einfach für jedermann die Sache ist, die man unbedingt haben will. Deshalb bin ich da sehr gespannt, was die Zukunft angeht.
Und ich freue mich auf ganz viele Bilder eurer Balkonkraftwerke. Wenn ihr eins habt, dann schickt uns das doch mal bei Instagram @inside_digital. Unsere nächste Folge von Übermorgen gibt's dann in 2 Wochen. Und bis dahin, freu dich auf morgen.